So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Rückschläge treffen uns leider alle. Lieferketten können wegbrechen, Märkte können kippen oder Teams auf andere Weise unter Druck stehen. Was dann zählt, ist mentale Stärke. Mein Name ist Simone Nissen und heute geht es bei uns darum, was Führungskräfte in Sachen Resilienz von SpitzensportlerInnen lernen können und warum mentale Stärke nichts mit Zähne zusammenbeißen zu tun hat.
Warum ist das wichtig?
Im Sport ist Resilienz schon seit langem ein Thema. Unternehmen stehen eher noch am Anfang. EntscheiderInnen können also einiges vom Sport lernen.
Nachgehakt.
Dafür habe ich eine Spitzensportlerin zu uns eingeladen. Sie ist Psychologin und hat mit der deutschen 3x3 Basketball-Nationalmannschaft eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Mit gebrochener Hand. Herzlich willkommen, Sonja Greinacher.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Was ging in dir vor, als du kurz vor dem Turnier die Diagnose bekommen hast, gebrochene Hand?
Ganz viel erstmal. Also es war natürlich erstmal ein Schockmoment. Das war 3 Wochen vor unserem ersten Olympischen Spiel, 2 Wochen vor Abflug in einem Testturnier in Frankreich. Und natürlich ging es über diese gesamte Vorbereitung darum, dass man sich nicht mehr verletzt. Also ab dem Zeitpunkt, als wir uns qualifiziert haben, ging es darum, uns so gut wie möglich vorzubereiten, aber natürlich verletzungsfrei es bis nach Olympia zu schaffen. Und im ersten Moment war es erstmal Schock und Unsicherheit, was das jetzt heißt, was jetzt passieren wird.
Ja, war auch ein Stück Selbstvorwurf oder nicht wahrhaben wollen dabei, weil du sagst, ne, es kam jetzt darauf an, sich nicht zu verletzen und genau das passiert dann auch noch.
Nee, das eigentlich nicht. Also es ist einfach im Sport, ich meine, Verletzungen gehören dazu. Man kann da das ein Stück weit kontrollieren, indem man eben Krafttraining macht und viel Physiotherapie und all sowas. Aber einen ganz großen Teil davon kann man auch einfach nicht kontrollieren, gerade in so Kontaktsportarten. Es war kein Selbstvorwurf, es war dann ziemlich schnell die Frage nach, okay, was ist der nächste Schritt? Was müssen wir jetzt machen und wie geht's weiter?
Ja, das klingt schon mal ganz gut, weil viele bleiben ja dann in dieser Frage, warum irgendwie hängen und kommen nicht weiter. Wie ging es denn dann weiter?
Ich habe mir in der Nacht habe ich mir schon überlegt, okay, das wird nicht der Grund sein, warum ich nicht bei Olympia spiele. Also irgendwie werde ich es machen. Die Frage ist nur, lasse ich mich jetzt vorher noch operieren oder nicht?
Kurze Frage, hast du noch operiert?
Nee, ich habe es dann sein gelassen, weil ich hatte nicht genug Zeit. Also ich war bei dem ersten Chirurg, der hat sich das angeguckt, hat gesagt, naja, es ist eine Spiralfraktur, das muss operiert werden, da müssen Schrauben rein und das schaffen sie jetzt in der Zeit nicht. Und damit wollte ich mich natürlich nicht so wirklich zufrieden geben und war dann noch bei dem zweiten Arzt und der hat gesagt, so ja, also das müsste man operieren, aber da es nicht geht, machen wir es jetzt so, dass du jetzt einfach nach Paris fliegst. Du versuchst zu spielen, du versuchst, dass die Hand hält und wenn sie hält, ist super und wenn sie nicht hält, dann kommst du zurück und dann operiere ich dich dann.
Was musstet ihr dann für Anpassungen im Team vornehmen, damit es irgendwie trotzdem funktioniert?
In der ersten Zeit einige. Der Plan war, ich mache keinen Basketball, bis wir im Olympischen Dorf sind und dann fange ich da mit Basketball an und dann spiele ich mit so einer Orthese. Das heißt, meine Mannschaft musste sich den ganzen zwei Wochen vor Abflug einfach ohne mich weiter vorbereiten. Ich habe dann Krafttraining gemacht, ich habe Sprints und Athletiktraining gemacht, damit ich weiter fit bleibe, aber ich war halt komplett aus dem Basketballbetrieb raus. Und dafür musste dann meine Mannschaft natürlich auch jemand anderen reinnehmen, die aber genau wusste, sie wird höchstwahrscheinlich bei Olympia nicht spielen. Also das war auch eine super Anpassungsleistung von meiner Mannschaft einfach.
Ja, und wie haben Sie das geschafft?
Das war einfach, glaube ich, Tag für Tag haben sie das gemacht, was dann an dem Tag hieß, es wird wieder so trainiert. Und dann haben die sich, glaube ich, zu dritt dann darauf konzentriert, dass sie ihre Sachen machen und dann darauf gewartet, dass ich sozusagen wieder einsteigen konnte. Aber man muss auch sagen, diese Orthese, die ich hatte, das war ja irgendwie so ein selbstgebauter Prototyp von einem Sanitätshaus in Hannover, die mir Gott sei Dank geholfen haben. Und das war so ein Hartplastik und das stand auch in der Handfläche so ab. Und als ich dann wieder angefangen habe zu trainieren, konnte ich damit überhaupt keine Bälle fangen. Das heißt, meine Mädels haben mir Bälle geworfen und gepasst und der Sprung oder ist mal so weggesprungen. Und das war natürlich für alle total frustrierend, ne? Also ja. die ja, die wussten nicht, wie sie damit umgehen soll, ich auch nicht. Dann habe ich sie irgendwann einfach ein Stück abgeschnitten, weil es mir zu doof war. Und dann ging's. Aber ich glaube, wir haben es so ein bisschen so gemacht. Wir haben ein ganz, ganz großes Ziel erreicht. Wir waren bei Olympia, das wollten wir alle. Und die Situation war so, wie sie war, und wir haben irgendwie das Beste draus gemacht.
Du bist ja auch Psychologin. Gab es irgendwie so mentale Techniken oder Routinen, die dir in der Situation geholfen haben, dir und deinem Team?
Ich glaube, diese positive Einstellung, eben nicht in dieses Selbstmitleid zu verfallen und nein, jetzt ist genau das Schlimmste passiert und so. Es war ja auch nicht das Schlimmste. Also das Schlimmste für mich wäre gewesen, ich hätte mir das Kreuzband gerissen oder so, und dann wäre überhaupt keine Diskussion gewesen, ob es klappt oder nicht. So hatte ich ja noch eine gute Chance.
Mhm.
Und ich glaube, so Aspekte aus der positiven Psychologie, okay, was haben wir aber immer noch, was geht immer noch, die haben ganz viel geholfen. Ja, aber ich glaube, so einfach dieser Zusammenhalt im Team untereinander, das war das, dieses Verständnis, okay, wir machen das trotzdem so, und es gibt keine andere, wir würden nicht ohne dich spielen. Und das war, glaube ich, dieses Urvertrauen, das so geholfen hat.
Gab es auch irgendwie Unterstützung von außen? Also jetzt mal abgesehen davon, dass dir jemand was konstruiert hat, mit dem du spielen konntest, aber auch eher so, was das Mentale und die Resilienz angeht. Wie hat sich der Trainer verhalten? Gab es vielleicht noch andere Personen, die positiv eingewirkt haben auf die Situation?
Ja, das war ein großes Netzwerk. Also mein Trainer hat mit Sicherheit eine ganz, ganz große Rolle dabei gespielt. Ganz viele Vier-Augen-Gespräche, wo er mir auch von Anfang an, ich hatte natürlich auch am Anfang ein bisschen Angst, dass dann irgendwie der Verband sagt, okay, das können wir versicherungstechnisch nicht machen, dass du damit spielst oder so. Und dann war ich schon so weit und habe gesagt, okay, ich mache überhaupt kein MRT oder Röntgen, weil ohne Diagnose, ne, können sie mir nichts sagen. So. Und da hat mein Trainer auch gesagt, so, nee, also das machen wir natürlich nicht. Du lässt da jetzt das abchecken, aber ich nehme dich auch mit nur einem Arm mit. Also das machen wir jetzt so. Und dieses Vertrauen, die Mannschaft hätte ja auch sagen können, okay, wir hätten lieber jemanden mit zwei gesunden Händen dabei. So.
Ja, wir wollen ja speziell jetzt auch über Resilienz in Unternehmen sprechen. Wie könnte man das so ein bisschen, die Rolle, die dein Trainer gespielt hat, übertragen in, ja, auf Führungskräfte, die Resilienz in ihren Teams fördern müssen?
Also Resilienz ist ja die Widerstandsfähigkeit, die ja auch erlernt werden kann. Also man bringt ja irgendwie von Natur aus schon was mit, aber es ist ein lebenslanger Prozess, den man ja auch erlernen kann. Und ich glaube, da spielen Führungskräfte und Leader eine Riesenrolle, indem sie einfach, ja, einfach natürlich eine positive Einstellung behalten, aber und dann auch nicht sofort gucken, okay, wen können wir da irgendwie austauschen, sondern wie kann es aufgefangen werden im Team? Vielleicht müssen alle anderen da jetzt nochmal irgendwie 5% mehr geben in der Zeit. Und wie können wir diese Zeit überbrücken, bis diese Person wieder relativ voll zurück ist.
Ja.
Das, glaube ich, ist dann gerade in so einem Team wichtig.
Ja, und dieses Vermitteln, du bist uns wichtig und du bist nicht einfach nur eine Figur in dem Spiel, die man dann eben mal zur Seite schiebt.
Genau, und das ist ja gerade so ein großer Punkt im Sport. Man fühlt sich ganz schnell so unglaublich austauschbar. Also es ist, man hat einen Vertrag bei Vereinen und ja, wenn man da mal ein paar Wochen nicht performt oder wenn der Vertrag dann ausläuft nach der Saison, dann zack, wird nach einer neuen Spielerin geguckt und okay, das ist die gleiche Größe, gleiche Position und so weiter. Und man fühlt sich in diesem Business sehr, sehr schnell austauschbar, was man ja auch natürlich ist. Aber da bringt es ganz, ganz viel, wenn die Anführer, sage ich jetzt mal, oder Gruppenleiter eben diese individuellen Stärken ganz genau zu schätzen wissen.
Also ich glaube, wir beide sind uns einig, Resilienz, super wichtiges Thema, aber es gibt auch Kritiker und die argumentieren, Resilienzprogramme in Unternehmen dienen oft dazu, dass eigentlich strukturelle Probleme individualisiert werden. Also anstatt an den Arbeitsbedingungen zu arbeiten, wird von den Mitarbeitern erwartet, so komm halt damit klar. Wie siehst du das?
Kann ich schon nachvollziehen, den Kritikpunkt. Und ich glaube, das ist so, es verleitet schnell dazu, weil natürlich strukturelle Probleme oft viel länger dauern, um die zu beheben, als dann einfach zu sagen, okay, du musst da jetzt mit diesen Bedingungen irgendwie schneller klarkommen und passt dich schneller an. Und ich glaube, das ist dann hinterher auch die Kunst. Aber also wenn es dann eben so lange dauert, diese strukturellen Gegebenheiten zu verbessern, dann ist natürlich die Frage, okay, wie gehen wir in der Zeit, in der es noch nicht so gut ist, eben damit um.
Das heißt, dass die Maßnahmen so ineinandergreifen, sich ergänzen.
Ja, würde ich schon sagen.
Woran erkennt man, passt so ein bisschen auch dazu, strukturelle Probleme, toxische Leistungskultur. Also wo ist jetzt der Unterschied zwischen echter Resilienz und bloßer Härte? Also man hätte jetzt auch sagen können, boah, deine Hand ist gebrochen, schon dich und geh eben nicht spielen.
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss sich schon seinen Stärken und Schwächen irgendwie bewusst sein und seinen Fähigkeiten und seine Grenzen vor allen Dingen kennen. Also ich hatte ziemlich schnell bei mir das Gefühl, okay, das kann mein Körper aushalten und das schafft mein Körper. Und ich glaube, das ist bei Sportlern natürlich ein bisschen besonderer, weil wir so ein anderes Körpergefühl auch haben. Mhm. Aber ich glaube, man muss da schon echt drauf aufpassen, dass Leute ihre Grenzen kennen und da nicht sehr, sehr lange oder sehr, sehr oft drüber gehen, weil dann hat man wieder ganz andere Probleme.
Ja.
Und da von außen den Blick auch als CEO oder so zu haben und zu sehen, okay, wo ist das noch, wo ist das einfach Leistung und wo sind wir im Leistungsbereich und wo kann es vielleicht pathologisch werden?
Ja, und mal angenommen, ich stelle das jetzt als Entscheider in einem Unternehmen fest oder wird es pathologisch, was tue ich dann?
Ich glaube, ganz klar ansprechen und dann auch Rahmenbedingungen setzen. Also das haben wir im Sport auch mit dem Trainer, der dann sieht, okay, meine Mannschaft ist jetzt einfach drüber und wir haben unglaublich viel und gut trainiert in den letzten Wochen und jetzt hatten wir eigentlich den Plan, das so und so zu machen und dann flexibel anpassen. Also wenn ich sehe, da sind die Probleme da und die Leute sind überfordert, dann vielleicht auch wirklich nochmal einen Schritt zurückgehen und den Plan, egal wie lange man den vorher schon aufgestellt hat, dann doch nochmal anpassen.
Jetzt ist es so, viele sprechen über Resilienz, aber wie gelingt eine echte Verankerung? Also dieser Vorgang, den du gerade angesprochen hast, kann man den irgendwie so verankern, dass das etwas ist, was immer wieder ins Bewusstsein kommt?
Also ich glaube, mit viel Feedback und Kommunikation, und da sind natürlich auch die Mitarbeiter und die Spieler jetzt in meinem Fall gefragt. Das war auch eine besondere Situation im 3x3, weil wir da mit unserem Trainer viel mehr auf Augenhöhe waren. Es ist nicht mehr dieses extrem Hierarchische, es ist viel mehr dieses im Austausch bleiben. Und da sind natürlich dann auch die Mitarbeiter und die Spieler ein bisschen selber gefragt, da die Kommunikation zu suchen und das Feedback zu geben. Ja, da ganz viel im Austausch bleiben, würde ich sagen.
Du hast gerade das Thema Hierarchie angesprochen. Könnte man eventuell sagen, dass in einer Unternehmensorganisation, die weniger hierarchisch organisiert ist, die Wahrscheinlichkeit, dass eine gesunde Resilienz da ist, eventuell höher ist? Also hat das auch was mit dem Führungsstil zu tun?
Also meiner Meinung nach ganz stark. Ich kann ja immer nur so von dieser Sportlersicht sprechen. Aber ich habe, glaube ich, auch durch diese letzten Jahre einfach gelernt, wie es auch anders gehen kann. Also ich habe lange im Ausland gespielt, auch bei den 5-gegen-5 Mannschaften ist es oft sehr hierarchisch. Also da ist der Trainer da und die Mannschaft da und da wird gemacht, was der Trainer sagt. Und das ist eine Autoritätsperson, damit war es das. Beim 3x3 ist es ein bisschen anders und vor allen Dingen so, wie uns unser Trainer gemacht hat, war es anders. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz großer Erfolgsschlüssel, warum wir auch bei Olympia so performt haben, wie wir performt haben. Nicht, weil wir individuell da die besten Spielerinnen waren, sondern weil unser Trainer es geschafft hat, mit seinem Führungsstil uns zu dem besten Team zu machen.
Ja.
Und das ist ganz viel dieses, wie man heute irgendwie, glaube ich, sagen würde, Agile Coaching. Also dieses sehr prozessbegleitete, sehr interaktionelle, wo man menschlich gesehen einfach viel auf Augenhöhe ist und damit, glaube ich, auch die beste Leistung von jedem Einzelnen rausholen kann.
Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
Wir kommen jetzt langsam zum Ende unseres Podcasts und ich möchte gerne noch mal kurz zusammenfassen, was EntscheiderInnen in Unternehmen jetzt ganz genau von euch Sportlern über Resilienz lernen können. Also ich habe herausgehört, es geht bei Resilienz nicht darum zu funktionieren, sondern einen gemeinsamen Weg zu finden, auch bei Rückschlägen weiter handlungsfähig zu bleiben. Und dafür braucht es in den Teams vor allem Flexibilität, aber auch ein bisschen Kreativität und eine gesunde Portion Optimismus. Und ganz wichtig ist dabei so eine Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung, vor allem auch dann, wenn die Einzelnen mal nicht optimal funktionieren. Und die Führungskräfte spielen dabei eine ganz wichtige Rolle, indem sie den Mitarbeitenden Vertrauen geben, auf Augenhöhe kommunizieren und auch ein bisschen aufpassen und ein Gespür dafür haben, wann denn jemand auf ungesunde Weise über seine Grenzen geht. Was sollen EntscheiderInnen deiner Meinung nach sonst noch unbedingt aus dieser Folge mitnehmen?
Natürlich geht es auf ganz, ganz verschiedenen Wegen, wie man im Unternehmen erfolgreich sein kann und wie man ein Team anführen kann. Aber ich glaube, es geht, und das hat das unsere Olympia-Erfahrung uns gezeigt, es geht vor allen Dingen auch anders und menschlich. Ich glaube, viele denken immer noch, wenn wir im Leistungsbereich sind, muss es in den Arsch treten sein. Und ich hoffe, dass so unser Beispiel von diesen 5 Leuten, die wir waren, also 4 Spielerinnen und Trainer und vielleicht noch Physiotherapeuten dazu, gezeigt haben, dass es auch mit einer Art Agile-Coaching geht.
Danke, liebe Sonja. Und ihr, liebe Zuhörende, falls ihr Fragen habt, dann stellt sie uns doch gerne in den Kommentaren bei Spotify oder Apple Podcasts oder schreibt uns über LinkedIn. Und dann hören wir uns hoffentlich kommende Woche wieder, wenn es heißt, so klingt Wirtschaft.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.